Deutschlandfunk. Der Tag.
Emmanuel Macron bleibt Präsident in Frankreich. Aber das ist nur eine Tatsache, die von dieser Wahl gestern übrig bleibt. Die Rechtsradikalen landen immerhin auch bei über 40%.
Je sais aussi.
Emmanuel Macron hat da gestern Abend gesagt, er weiß natürlich, dass viele ihn nicht deshalb gewählt haben, weil sie ihn so toll finden, sondern nur, weil sie die extreme Rechte so sehr ablehnen. Meine Kollegin Anne Reit hat mir vorhin erklärt, wie aussagekräftig dieses Wahlergebnis jetzt ist und warum wir hier in Deutschland Emmanuel Macron vielleicht manchmal ein bisschen zu positiv sehen. Und wir schauen uns heute einen weiteren internationalen Besuch in Kiew an. Die beiden US-Minister Antony Blinken und Lloyd Austin waren bei Präsident Zelensky. Es war ein Besuch, der lange geheim gehalten werden sollte und bei dem es am Rande auch um eine russische Kunstturnerin gegangen sein könnte, hat mir Gesine Dornblüt erklärt, unsere Russland- und Ukraine-Expertin. Das ist dann Teil 2 unseres Podcasts an diesem Montag, dem 25. April 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ich kann nicht umhin, in dieser Niederlage Hoffnung zu spüren. Dieses Ergebnis belegt das große Misstrauen des französischen Volkes gegenüber den französischen und europäischen Regierenden und die Sehnsucht nach einem Wandel. Die Franzosen wollen eine starke Gegenmacht zu der von Emmanuel Macron.
Marine Le Pen hat zwar gestern wieder verloren, aber sie hat immerhin das beste Ergebnis aller Zeiten für die französischen Rechtsradikalen eingefahren. Über 40%. Anne Reit hat diese Wahl für uns beobachtet. Hallo Anne.
Hi, grüß dich Tobias.
Anne, lass uns mal mit Marine Le Pen anfangen. Die holt ja, wenn wir uns das mal in den letzten Wahlergebnissen angucken, von Wahl zu Wahl prozentemäßig immer weiter auf. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie es schafft, französische Präsidentin zu werden?
Also ich würde sagen, das ist die Sorge ihrer Gegner und die Hoffnung ihrer Befürworter. Ich war ja gestern Abend am Wahlabend unterwegs und habe mit vielen Wählerinnen und Wählern gesprochen, mit Unterstützern von Macron, aber auch mit Leuten, die ihn am Ende nur gewählt haben, um gegen extrem rechts zu stimmen. Und das waren ja auch wirklich viele. Und da habe ich oft gehört, es ist noch mal gut gegangen. Aber wir vertagen das Problem sozusagen bis auf die nächsten 5 Jahre, in 5 Jahre, wenn die nächste Wahl ansteht. Und tatsächlich ist es ja so, dass Emmanuel Macron in 5 Jahren nicht mehr antreten kann, dass es aber nur noch die Mitte gibt und die extremen Ränder. Es ist aber auch so, und das zeigt sich jetzt in den Stunden nach der Wahl, dass Marine Le Pen eigentlich ja auch angekündigt hatte, nicht nochmal kandidieren zu wollen und dass ihr Parteiumfeld sich auch noch ein bisschen nebulös über ihre Zukunft zeigt. Insofern liegt es vielleicht nicht an der Person Marine Le Pen, die Frage der Zeit, bis sie es schafft, sondern dass sie vielleicht auch die Partei ist, also der Rassemblement National.
Mhm. Kannst du das sagen? Wie fest sitzt sie denn noch im Sattel?
Ja, eigentlich ist sie ja die Partei. Also die Partei ist ganz auf sie zugeschnitten, auch wenn sie den Vorsitz für die Zeit des Wahlkampfs jetzt vorübergehend abgegeben hat. Alles dreht sich um Marine im Wahlkampf und in der Partei. Und doch gab es ja bei Wahlen in der Vergangenheit auch immer wieder Rumoren nach verlorenen Wahlen. Es gab einen gewissen Unmut, auch bei Kurswechseln. Und es gab ja auch prominente Abgänge in den vergangenen Jahren zu vermelden. Ihr ehemaliger Vertrauter Florian Philippot zum Beispiel oder ihre Nichte. Und Marine Le Pen hat gestern Abend ganz klar gemacht, sie macht erstmal weiter für die Französinnen und Franzosen. Da brandete auch im Saal Applaus auf. Es gab Mariensprechchöre, also die Basis ist schon an ihrer Seite. Sie wird sich jetzt mit dem vorübergehenden Parteichef in den Wahlkampf stürzen. Aber ob sie zurück an die Spitze der Partei geht zum Beispiel, ist auch noch nicht klar. Geschweige denn, was dann in 5 Jahren sein könnte.
Sie wird sich in den Wahlkampf stürzen, sagst du, das sind die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich.
Genau. Genau, das sind die anstehenden Parlamentswahlen.
Und was heißt das? Was verfolgt sie da für ein Ziel bei den Parlamentswahlen?
Also ihr Ziel war gestern ganz klar, sich jetzt nicht mit dieser Niederlage aufzuhalten, beziehungsweise aus der Niederlage der Präsidentschaftswahl einen Sieg zu machen, wegen dieses hohen Ergebnisses. Das Rassemblement National hatte noch nie über 40% der Stimmen. Und dann eben den Blick nach vorn zu richten und diesen Schwung zu nutzen für die Parlamentswahlen. Die sind im Juni und die entscheiden dann über den Rückhalt, den der Präsident in der Nationalversammlung hat. Und da hat sie gestern für den Wahlkampf den großen Kampf ausgerufen. Sie weiß, dass sie massiv mobilisieren muss, weil das französische Wahlrecht eben nur den gewinnen lässt, der sich dann auch in der Stichwahl durchsetzt. Und das hat sie eben gestern gemacht, also massiv mobilisieren. Und sie will auch selbst antreten, sagt man, in ihrem Wahlkreis im Norden des Landes, wo sie gestern bei der Präsidentschaftswahl 67% der Stimmen geholt hat.
Gut, dann sind wir bei Prozenten. Dann sag uns noch mal gerade, wie hoch war das Ergebnis für Emmanuel Macron gestern?
58,5% waren es am Ende für ihn und 41,5 für Marine Le Pen.
58%, das ist natürlich für sozusagen deutsche Ohren, deutsche Augen tatsächlich bei einer Wahl ziemlich viel. Kann man das sagen, wie gut ist dieses Ergebnis für Macron wirklich?
Also ersetze gut durch klar, dann nähern wir uns sozusagen der Wahrheit. Das Ergebnis war klarer, als Umfragen zuletzt haben vermuten lassen. Macron ist auch der erste Präsident seit 20 Jahren, seit Jacques Chirac, der überhaupt wiedergewählt wurde. Aber vor 5 Jahren, als er das erste Mal gegen Marine Le Pen in der Stichwahl stand, war der Vorsprung deutlicher am Ende. Noch nie war die extreme Rechte von Marine Le Pen so stark. Laut Umfragen hat fast die Hälfte nicht für ihn, sondern gegen Le Pen gestimmt. Und vielleicht noch eine letzte Zahl, die interessant ist in dem Zusammenhang. Auch die Zahl der Nichtwähler war bei diesem Wahlgang so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, nämlich bei 28%. Also insofern würde ich sagen, war das Ergebnis klar, aber nicht wirklich gut.
Mhm. Wenn ich mir das so angucke, dann frage ich mich, ob das nicht auf eine Art Krise im System hindeutet. Wenn wir so eine Situation haben, und das wiederholt sich ja von Wahl zu Wahl wieder, dass die Rechtsradikalen immer nur mit allerletzter Kraft und auch im letzten Moment wirklich vom Präsidentenamt ferngehalten werden können, indem dann eben der Amtsinhaber sagt, wählt mich, sonst bekommt ihr eine Rechtsradikale oder einen Rechtsradikalen. Ist da nicht irgendwas faul?
Ja, also die Diskussionen laufen jetzt an. Ich habe das ja eben auch schon skizziert. Es gibt ja auch seit Macron eigentlich nur noch die Mitte. Die Sozialisten, die Konservativen haben sich jetzt während der letzten beiden Präsidentenwahlen pulverisiert. Und dann gibt es noch die extremen Ränder links und rechts. Und die Leute sind müde, dagegen zu stimmen. Fast die Hälfte der Menschen haben gegen Marine Le Pen und nicht für Emmanuel Macron gestimmt bei seinen Stimmen. Und diese fehlende Repräsentation, also dass sich am Ende irgendwie auch niemand mehr richtig repräsentiert fühlt von denen, die da zur Wahl stehen, das ist ein großes Thema und das spiegelt sich in einer ganz interessanten Studie wieder von Anfang des Jahres. Da hat die Mehrheit der Befragten zwar gesagt, dass sie politisch interessiert sind und sich auch engagieren, aber dass sie eben der Politik in Anführungszeichen misstrauisch gegenüberstehen und zwar zu 39%. Und das ist eine Zahl, die war vorher noch nie so hoch. Und das betrifft weniger die lokalen und regionalen Vertreter vor Ort, sondern vor allem eben die Abgeordneten und den Präsidenten der Republik. Also sage ich mal die, wenn man so will, und damit wird ja auch Wahlkampf gemacht, die Elite in Paris. Und deshalb wird es jetzt sicher, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten wieder, muss man sagen, um eine Reform des Wahlrechts gehen, um mehr Partizipation an politischen Prozessen, ebenso an mehr Nahbarkeit.
Und inhaltlich, politisch, was verspricht Macron denn nach diesem Wahlsieg?
Also er verspricht, der Präsident aller Französinnen und Franzosen zu sein. Das klingt jetzt für einen Präsidenten der Republik vielleicht selbstverständlich, aber das zeigt sozusagen, dass dieses Signal ausgesandt werden muss, wie zerrissen diese Gesellschaft ist. Und er versucht jetzt, all die Gruppen, die ihn nicht oder eben nur widerwillig gewählt haben, anzusprechen. Das hat er gestern auch schon in seiner ersten kurzen Rede getan. Also die Linken, die ihn nicht gewählt haben oder nur um rechts zu verhindern, die Rechten, die ihn nicht gewählt haben oder die Nichtwähler. Und er hat dann versucht, gestern auch schon so erste Signale Richtung links zu schicken. Er hat von mehr Klimaschutz gesprochen. Sein Premierminister soll sich explizit um Ökologie, um Klima kümmern. Gestern fiel auch das Wort der gerechteren Gesellschaft. Ihm wurde ja lange vorgeworfen, während seiner ersten Amtszeit, er sei ein Präsident der Reichen, ein Präsident der sozialen Kälte. Also das hat er schon erkannt, diesen Unmut, diesen Groll, der da auch gegen, ja, nicht nur gegen die Inhalte seiner Politik, sondern auch gegen die Art, Politik zu machen, in der Gesellschaft zu finden ist. Und da hat er eben auch versprochen oder in Aussicht gestellt, seinen Stil zu ändern, dass das eben jetzt nicht einfach nur eine Fortsetzung der ersten Amtszeit werden soll, sondern dass er das alles mit neuen Methoden gestalten will, mit mehr Partizipation, dass er versuchen will, seine Entscheidungen zu vermitteln, mehr Austausch und diese großen Debatten, die er ja auch in der ersten Amtszeit immer mal wieder versucht hat, zum Beispiel mit den sogenannten Gelbwesten oder zum Thema Klima, die aber nicht immer ganz gelungen sind.
Mhm. Anne, hier bei uns in Deutschland wird Macron ja gerne so ein bisschen als großer europäischer Staatsmann porträtiert. Kann es sein, dass er hier bei uns in Deutschland manchmal etwas zu positiv gesehen wird?
Ja, ich bin da oft drauf angesprochen worden, wenn ich hier unterwegs war. Gestern auch am Wahlabend habe ich dann immer erzählt, ich komme vom deutschen Radio, kann ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ach, das ist ja interessant. Ihr Deutschen, ihr mögt Macron lieber als wir Franzosen. Das hört man echt oft, wenn man mit den Leuten hier ins Gespräch kommt. Sein Ruf ist hier echt lange nicht so gut wie in Deutschland. Ich bin auch erstaunt, wie hart viele mit ihm ins Gericht gehen. Also vor der Stichwahl war ja ganz häufig so die Rede von Wahl zwischen Pest und Cholera, wobei das dann auch, sage ich mal, das Grundstürzende, was eine extrem rechte Kandidatin mit sich bringt, auf eine Weise verharmlost. Also dass wirklich eine ganz profunde Abneigung gegen seine Politik und seine Art, Politik zu machen. Und das zeigt auch nochmal, wie schwierig er es hier innenpolitisch haben wird.
Anne, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank nach Paris.
Gerne. Ciao.
In terms of Russia's war aims, Russia has already failed. Wir hören da Antony Blinken, den amerikanischen Außenminister.
And Ukraine has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened and clearly will not happen.
Russland hat den Krieg schon verloren, sagt Blinken da. Ganz einfach, weil Putin sein wichtigstes Ziel nicht erreicht hat, die Einnahme der kompletten Ukraine. Das war natürlich eine wortgewaltige Botschaft, die Blinken da mitgebracht hat nach Kiew heute Morgen. Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs sind jetzt zwei amerikanische Minister in die ukrainische Hauptstadt gereist, eben Antony Blinken und außerdem sein Kollege für Verteidigung, Lloyd Austin. Anders als bei Besuchern aus Europa wurde diese Stippvisite in Kiew, so gut das eben ging, bis zum Schluss geheim gehalten. Ich habe mir das alles von unserer Ukraine-Expertin Gisine Dornblüt erklären lassen und ich habe sie erst mal gefragt, wie wichtig dieser Besuch aus den USA für Präsident Zelensky war.
Der war unheimlich wichtig. Das war eine ganz große Geste zunächst mal. Man muss sich nur das Foto angucken, das gemacht wurde. Zelensky in der Mitte zwischen diesen doch sehr hoch beziehungsweise breit gewachsenen beiden Männern. Das ist natürlich eine große Geste der Solidarität. Aber es ging nicht nur um Gesten. Die beiden haben ja was mitgebracht. Nicht nur Süßigkeiten, wie Zelensky vor einigen Tagen etwas abfällig gesagt hätte. Also wer mit Süßigkeiten käme, der müsse gar nicht kommen. Sondern sie haben ja schwere Waffen mitgebracht, beziehungsweise die Mittel dazu. Und das Ganze in einer wirklich schwierigen Situation für die Ukraine und für Zelensky. Die Ukraine steht vor der Aufgabe, diese Offensive Russlands im Süden und im Osten abzuwehren. Das geht um einen Angriffskrieg, einen brutalen Angriffskrieg. Und da war es natürlich unheimlich wichtig einfach, dass sie, die Ukrainer, weitere Unterstützung bekommen von den USA. Und Zelensky hat auch ganz klar gemacht, die USA, die sind unser, also in Bezug auf die Ukraine, der führende Verbündete.
Einige sagen, das war der vielleicht wichtigste Besuch, den es in Kiew gegeben hat seit Beginn des Krieges, diese beiden US-Minister. Das Ganze wurde ja nicht so richtig geheim gehalten, aber es gab nicht besonders viele Informationen übers Wochenende. Wie ist das alles gelaufen?
Also ich glaube, dass man so wenig erfahren hat, das hatte tatsächlich mit den Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Man weiß ja, dass die USA in Bezug auf Sicherheit sowieso noch mal ganz andere Maßstäbe haben als wir hier in Europa und als wir Deutschen. Wer einmal mit irgendwelchen Offiziellen gereist ist, der weiß, dass das Sicherheitsvorkehrungen sind. Da muss man schon manchmal große Geduld haben. Deswegen denke ich, ist das versucht worden, komplett geheim zu halten, so lange, bis die beiden wieder das Land verlassen haben. Das hat dann nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, offenbar eher aus Versehen bekannt gegeben hat, dass die beiden kommen sollen. Das hat dann die US-Seite lange gar nicht bestätigen wollen und hat es auch nicht bestätigt bis zum Schluss. Und dann hat, während die beiden noch im Land waren, Zelenskys Berater nochmal gesagt, dass sie da sind. Die Sicherheitsvorkehrungen, die waren so stark, dass sogar der Pressetross, also die begleitenden Journalisten der beiden, in Polen warten mussten auf die Rückkehr und währenddessen nicht mal sagen durften, wo in Polen sie sich eigentlich aufhalten.
Mhm. Gesine, wie gefährlich ist das denn eigentlich in diesen Tagen generell, nach Kiew zu reisen?
Also ein gewisses Risiko gibt es natürlich immer. Die russischen Truppen sind ja weg aus den Vororten. Das heißt, da wird also aus den Vororten direkt auch nicht mehr geschossen auf die Hauptstadt. Aber es gibt natürlich weiterhin die Gefahr von Raketenangriffen. Es gab vor einigen Tagen ja einen Angriff zum Beispiel auf eine Raketenfabrik in einem Vorort von Kiew. Dieser Vorort, der ist ganz schön dicht dran. Außerdem gab es heute vermehrt Raketenangriffe im Westen der Ukraine und in der Zentralukraine auf Bahnhöfe, auf das Eisenbahnnetz. Das kommt natürlich dann darauf an, wie man reist. Wenn man mit dem Zug unterwegs ist nach Kiew, dann ist das also auch nicht ausgeschlossen aus meiner Sicht, dass man da möglicherweise in Schwierigkeiten kommt, auch physisch gefährdet ist. Und nicht umsonst warnen ja die ukrainischen Behörden und auch der Bürgermeister von Kiew immer wieder diejenigen Menschen, die geflohen sind aus der Hauptstadt, warnen sie, zu früh zurückzukehren, eben weil diese Gefahr nicht gebannt ist. Also ich glaube, das Risiko ist, naja, in gewisser Weise überschaubar, zugleich bleibt aber immer ein Restrisiko.
Jetzt sind die beiden Minister also wieder abgereist. Was bleibt denn von diesem Besuch? Was wurde angekündigt?
Erstmal wurde eine große Zahl, eine hohe Summe von Geld angekündigt, nämlich mehr als 700 Millionen Dollar an Hilfe für Waffenlieferungen. Davon geht gut die Hälfte nicht direkt an die Ukraine, sondern an Verbündete innerhalb der NATO und auch an andere verbündete Staaten, die aus eigenen Mitteln schon die Ukraine beliefert haben. Und denen wird das jetzt sozusagen erstattet von den USA. Ein kleinerer Betrag, der aber auch noch groß ist, also fast die Hälfte, mehr als 300 Millionen Dollar, werden der Ukraine direkt gegeben für Waffenkäufe. Und das sind offensichtlich schwere Waffen, zumindest heißt es aus der Ukraine, dass man jetzt mit Helikoptern, gepanzerten Fahrzeugen, Panzern, Verteidigungssystemen, Radarverteidigung und auch tödlichen Drohnen im Land, dass man damit jetzt befähigt sei, nicht nur das Land zu verteidigen, sondern die Russen sogar aus dem Land zu vertreiben. Und ja, das ist einerseits schon mal eine große Hausnummer mit diesen schweren Waffen. Und das ist, wie gesagt, wirklich essentiell. Das hat für die Ukraine, das hat der Präsident immer wieder betont. Und dann wurde aber auch gesprochen über eine mögliche, oder nicht mögliche, sondern über die weiteren Sanktionen gegen Russland. Denn das geht natürlich Hand in Hand, einerseits die Ukraine zu unterstützen, andererseits aber Druck auf Russland auszuüben.
Welche weiteren Sanktionen sind da im Gespräch?
Oder gibt es jetzt eine lange Liste? Und ich kann dir nur sagen, was erstmal ausgeschlossen wurde, weil das in den sozialen Netzwerken für große Aufregung gesorgt hat, weil es auch so ein bisschen Klatsch ist und Yellow Press ist. Also es gibt ja eine angebliche, mutmaßliche Geliebte von Wladimir Putin seit vielen Jahren, eine ehemalige Kunstturnerin. Und da berichten amerikanische Zeitungen, dass nach langen Debatten die Amerikaner beschlossen haben, sie erstmal auszuschließen von diesen Sanktionen, obwohl sie persönlich helfen soll, das Vermögen des Präsidenten und seines Umfelds auch im Ausland zu platzieren. Und es heißt in diesen Zeitungsberichten, die Amerikaner würden davor zurückschrecken, vor diesem Schritt, weil das doch den Präsidenten dann nochmal persönlich reizen könne und den Schritt eben gegen die Frau Kabajewa Sanktionen zu verhängen. Das wolle man sich sozusagen als letztes Instrument aufbewahren.
Mhm. Mhm. Außerdem angekündigt bei diesem Besuch die Rückkehr von US-Diplomaten nach Kiew. Wie stellen sich die USA das vor?
Naja, die USA waren ja diejenigen, die vor dem großen Angriff am 24.02. am lautesten und als erstes gewarnt hatten vor diesem möglichen großen Angriff und deswegen ihr Personal abgezogen hatten. Und viele Botschaften sind dem US-Beispiel gefolgt, aber einige europäische Botschaften sind auch schon wieder zurück in Kiew. Andere sind auch gar nicht gegangen, niemals gegangen. Und jetzt wurde heute bekannt gegeben, nach den Gesprächen zwischen den Ministern und Zelensky, dass ab nächste Woche das US-Botschaftspersonal zurückkehren soll nach Kiew, ab nächster Woche schrittweise. Und außerdem ist jetzt bereits die Kandidatin für die Botschaftsleitung, also eine neue Botschafterin für die Ukraine, benannt worden, Bridget Brink. Sie war zuletzt Gesandte in der Slowakei. Die USA hatten jetzt fast 3 Jahre keine Gesandte, keinen Botschafter in der Ukraine. Und ja, wenn das alles geritzt ist, dann wird wahrscheinlich auch die Botschaft selber wieder eröffnet. Dafür gibt es jetzt erstmal noch keinen Termin.
Gesine, also das sind ja schon ziemlich viele fette Ankündigungen, die da gemacht wurden von Seiten der USA. Ein hunderte Millionen Dollar schweres Rüstungspaket. Außerdem ja auch ein symbolisch sehr wichtiger Schritt, Rückkehr von Diplomaten. Passiert das alles auch so ein bisschen mit einem Blick auf die Europäer? So ist es vielleicht eine Botschaft an die EU, so nach dem Motto, schaut euch an, was wir alles machen, das könntet ihr auch?
Na, das ist auf jeden Fall ein Signal, was davon ausgeht und ein Nebeneffekt. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Also erstmal ist ja klar, dass, also unser Bundeskanzler hat sich ja immer wieder darauf berufen, deswegen keine schweren Waffen liefern zu wollen und zu können, weil die anderen das auch nicht tun. Das Argument, das funktioniert jetzt nicht mehr, denn offensichtlich liefern ja die USA schwere Waffen. Und auch das Argument, Deutschland wolle keine schweren Waffen, keine Panzer liefern, weil man damit einen dritten Weltkrieg auslösen könne, möglicherweise einen Atomschlag. Ja, auch das verliert ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich an Kraft, dieses Argument, wenn man sich anschaut, dass die USA ja viel mehr in die Waagschale werfen und das einfach trotzdem machen. Es ist jetzt heute berichtet worden, dass Russland bereits protestiert habe, eine Protestnote überreicht habe in den USA wegen der US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Und das kommt in einigen Berichten so rüber, als habe Russland damit auf die ganz aktuellen Waffenlieferungen reagiert, die jetzt heute bekannt geworden sind. Das stimmt aber nicht. Es sind ja letzte Woche schon auch Waffenlieferungen vereinbart worden in den USA, aus den USA in die Ukraine, auch in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Und darauf bezog sich diese Protestnote der Russen. Und obwohl die überreicht wurde, sagen die Amerikaner einfach, interessiert uns nicht. Wir beliefern die Ukrainer jetzt trotzdem einfach mit schweren Waffen. Und das ist natürlich eine Geste, die natürlich in Berlin gesehen wird.
Also ein Besuch, der Folgen haben könnte, ein Besuch, der möglicherweise auch eine versteckte Botschaft an die US-Verbündeten enthält. Gesine Dornblüt, vielen Dank.
Bitteschön.
Die Wahl in Frankreich und 2 US-Minister zu Besuch in Kiew. Das war unser Podcast Der Tag an diesem Montag. Es ist der 25. April 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.